Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute wollen wir mal ein ganz aktuelles Thema aufgreifen. Erst vor kurzem hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz den Referentenentwurf zum Vergabetransformationspaket an die Bundesressorts versandt. Ja, dieses Vergabetransformationspaket, ein sehr sperriger Begriff, hat zum Ziel, anders als der Begriff vermuten lässt, Vergabeverfahren zu vereinfachen. Sie sollen beschleunigt werden, sie sollen digitalisiert werden, die öffentliche Beschaffung soll sozial, ökologisch und innovativ ausgerichtet werden, so steht es zumindest in einer Pressemitteilung. Ja, und dazu hat auch der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ein paar Sätze gesagt, unter anderem: Die Reform des Vergaberechts ist ein Befreiungsschlag, wir bauen Bürokratie spürbar ab, Verfahren werden schneller und einfacher, Nachweispflichten werden deutlich reduziert und so weiter und so weiter. Das klingt nach einem richtig großen Wurf. Roman, du hast dich schon mal ein bisschen zumindest mit dem Referentenentwurf befasst. Ist es denn auf den ersten Blick wirklich dieser große Wurf geworden?
Also wenn ich mir die Zeilen anschaue und das Volumen anschaue, ja, der große Wurf bestimmt sich schon allein daraus, dass wir ja nicht nur im GWB oder im Oberschwellenvergaberecht, auch im Sektorenvergaberecht zahlreiche Änderungen haben, sondern das geht ja noch viel weiter. Haushaltsrecht wird ein bisschen was geändert und dem ganzen Entwurf liegt auch noch bei ein Entwurf für eine Unterschwellenvergabeordnung, also die Vergaben aller Leistungen außer Bauleistungen im Unterschwellenbereich. Und so gesehen ist es schon ein großes Volumen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach jetzt der ersten kursorischen Durchsicht, und das war jetzt noch ohne neue Unterschwellenvergabeordnung, sehe ich ein paar Schlaglichter oder ein paar Leuchttürme, aber es ist jetzt nicht der radikale Befreiungsschlag fürs Vergaberecht. Es wird so von mehreren hundert Änderungen, die alle ganz brillant sein, irgendwo in der Pressemitteilung gesprochen. Naja, also ich sag mal, wenn ich jeden Änderungsbefehl für die Änderung eines Gesetzes als eine tolle Änderung nehme und da eine große Befreiung daraus ableiten will, ja, dann komme ich auf die mehreren hundert. Aber es sind natürlich auch banale Änderungen, redaktionelle Änderungen, wie die Änderung des Namens des Wirtschaftsministeriums, wie du hast in der Anmoderation genannt, zum BMWK. Ja, auch solche Änderungen stecken da drin. Und das ist, glaube ich, banal zu sagen, dass damit vielleicht jetzt nicht die große Erleichterung verbunden ist. Aber ich würde vielleicht mal auf die Punkte eingehen, die mir aufgefallen sind, die vielleicht jetzt aus meiner ersten Sicht, wenn ich in die Änderung vom GWB hineingehe, die größten Änderungen sind. Und da möchte ich auch gleich mit der, die ich am meisten befürworte und begrüße, anfangen. Und zwar ist, wir haben schon öfter drüber geredet, der 97 Absatz 4 geändert worden. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr für die Zusammenfassung der Teil- und Fachlose nicht nur die wirtschaftlichen und technischen Gründe, sondern auch die zeitlichen Gründe im Entwurf stehen. Und es ist nicht mehr so, dass diese Gründe das nur dann tragen, wenn sie es erfordern, lose zusammenzufassen, sondern rechtfertigen. Das ist rechtlich etwas Milderes als ein Erfordern. Ein Erfordern geht ja eher in die Richtung, anders geht's nicht. Und die Norm ist aber auf der anderen Seite auch keine große Überraschung, denn im Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz haben wir genau die gleiche Regelung schon seit geraumer Zeit. Wie beurteilt ihr das, Thorsten?
Ja, ich freue mich da enorm drüber, weil jetzt aus der Sicht von Vergabestellen war ja schon seit Jahren, meine ich, unsere Wahrnehmung, dass genau dieser 97.4 mit der starren und hohen Grenze, und du hast das gerade ja schon gesagt, dieses Erfordern, das ging so, ja, ist halt ein Erfordern, aber da steckt rechtlich eine richtig hohe Hürde drin. Und das hat uns viele Jahre lang, glaube ich, gehemmt in Fällen, wo dann die Vergabe an einen Generalunternehmer, an einen Generalplaner sinnhaft gewesen wäre, das zu machen. Und Man muss, glaube ich, auch festhalten, dass es in der freien Wirtschaft sich inzwischen ja weitestgehend durchgesetzt hat, mit Generalunternehmern in irgendeiner Form zu arbeiten. Kaum jemand beauftragt wirklich 20 Gewerke einzeln und koordiniert sie selbst. Das ist nicht der Regelfall. Man sieht beim Häuschenbauer, der nimmt sich einen Bauträger, hat einen Vertragspartner, ist ein bisschen ein anderes Modell, aber im Prinzip läuft es aufs Gleiche raus. Und wir vergeben als Staat, weil wir es eben müssen, mit einer deutschen, nennt es mal deutschen Spezialregelung, die nicht mal europarechtlich nötig ist, alles in sehr kleinen Teilen. Dient natürlich in einem gewissen Umfang auch dem Schutz der kleinen Unternehmen, das darf man nicht ganz vergessen, aber es führt dann letzten Endes auch dazu, dass bei Großprojekten sich das einfach in sich verkeilt. Ein kleiner Mangel an einer Stelle blockiert 5 andere Gewerke, die kommen ins Trudeln, die Bauzeit läuft aus dem Ruder und man hat plötzlich ja juristische Probleme ohne Ende. Und deswegen haben wir den 97.4 immer als ja eines der größten Probleme im GWB ausgemacht. Und es ist jetzt ja auch nicht die Komplettabkehr, so wie du es beschrieben hast, sondern wir kennen es von der Bundeswehr. Es öffnet den Weg. Die Vergabestelle kann jetzt nach Augenmaß abwägen, macht es Sinn, mit Einzelgewerken zu arbeiten, weil man auch den lokalen Markt bedienen will und bedienen kann. Oder gehe ich mit einem Großen rein? Und insofern wird auch die Streuung eigentlich erleichtert, weil die großen GUs auf dem Markt jetzt auch bedient werden können und dadurch eigentlich die Angebotsseite von Firmenseite größer wird. Und deswegen, ja, will jetzt nicht zu euphorisch werden, aber dieser Umstand begeistert mich tatsächlich, dass es jetzt für die Vergabestellen ganz neue Möglichkeiten gibt.
Ich würde vielleicht mal die Regelung ganz kurz zitieren. Also erstmal für unsere Hörer, Sie können das sehr gerne bei uns im Internet auch abrufen. Wir haben da eine sehr umfangreiche Synopse veröffentlicht. Da können Sie die bisherige Fassung und die neue Fassung der Regelungen insgesamt sehen und natürlich auch des Paragraph 97 Absatz 4. Und Sie werden es vielleicht wissen, bisher war es so formuliert, mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Also ein Erfordernis war da formuliert und das Ganze bezog sich allein auf wirtschaftliche oder technische Gründe. Und jetzt heißt eben dieser Satz, mehrere Teil- oder Fachlose dürfen ganz oder teilweise zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, technische oder zeitliche Gründe dies rechtfertigen. Also aus dem Erfordernis ist eine Rechtfertigung geworden, was aus meiner Sicht eine Stufe drunter anzusiedeln ist. Und die zeitlichen Gründe, das ist eben das Interessante, die sind jetzt mal explizit erwähnt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann waren es ja, wenn man es mal gebraucht hat, waren sie in der Regel zeitliche Gründe. Also warum fasse ich das zusammen? Eben weil es vielleicht schneller geht, weil ich aus einer Hand dann vielleicht mehr auf einmal bekomme und weil ich mich auch möglicherweise leichter tue bei Nachträgen, bei irgendwelchen Problemen, die dann auftauchen. Ich wüsste kaum ein anderes Erfordernis, das da so dringend ist wie das zeitliche in der Regel. Von daher würde ich sagen, tatsächlich eine sehr praxistaugliche Neuerung, die da jetzt drin steht. Und ich denke schon, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Revolution sein wird auf der Baustelle, aber es ist schon, um nochmal bei dem Bild von vorhin zu bleiben, ein ziemlich großer Wurf jetzt, dass diese Regelung da so drin steht. Also da würde ich sagen, das ist ein Fortschritt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Fortschritt. Ich begrüße ihn sehr. Ich hoffe sehr, dass es so kommt, weil ich muss auch sagen, beim Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz hat sich das bewährt. Wir haben damit Projekte besser und leichter abwickeln können. Jetzt muss ich aber auch gleich wieder Wasser in den Wein gießen. Das Gesetz hat auch andere Seiten. Wenn ich an den 920a GWB denke, Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener Kriterien, frage ich mich schon, wo es da weniger bürokratisch wird. Also ich lese jetzt nur mal den Absatz 1 vor. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge werden soziale und umweltbezogene Aspekte berücksichtigt. Zu diesem Zweck sollen öffentliche Auftraggeber, Achtung, ich ergänze, alle öffentlichen Auftraggeber, also jede Kommune, jeder Zuwendungsempfänger unter Umständen, wenn er Mittel bekommt, jede Gebietskörperschaft, jedes Bundesland, jeder soll im Rahmen der Leistungsbeschreibung oder soweit im Einzelfall mit Blick auf den Auftragsgegenstand geeigneter auf anderen Stufen des Vergabeverfahrens mindestens ein soziales oder umweltbezogenes Kriterium im Sinne der Absätze 2 und 3 berücksichtigen. Das klingt jetzt alles noch banal. Wenn man in die Änderung der VGV schaut, steht da noch drin und das muss er auch dokumentieren. Das heißt, man muss sich jetzt auch noch überlegen, warum man ein Kriterium heranzieht oder nicht heranzieht oder ein soziales oder vielleicht auch ein umweltbezogenes Kriterium. Und dann kommen ganz lange Definitionen im Absatz 2 und 3, was soziale und umweltbezogene Kriterien sind. Und dann wird am Ende noch verwiesen auf eine allgemeine Verwaltungsvorschrift, die am Ende die Bundesregierung erlässt, aber mit Zustimmung des Bundesrats. Und da steht dann drin, welche Leistungen besonders umweltbezogen geeignet sind und welche für eine soziale nachhaltige Beschaffung besonders geeignet sind und was gar nicht mehr beschafft werden darf. Kleiner Hinweis am Rande, beispielsweise Maschinen, die aus einzelportionierten Kaffeeportionen Kaffee erzeugen, mit einer sehr weitschweifigen Definition. Jeder hat jetzt ein Produkt vor Augen, aber es lohnt sich im Entwurf mal nachzulesen, wie man das produktneutral beschreibt, eine solche Maschine. Und da sehe ich jetzt die große Erleichterung nicht, habe jetzt auch keine große Sorge für große Vergabestellen, aber für kleinere stelle ich mir das schon irgendwo anspruchsvoll vor. Andreas, wenn du jetzt mit der kommunalen Brille hier unter uns sitzt, wie schätzt du das ein?
Ja, absolut. So wie du siehst, also das überfordert aus meiner Sicht diese kleineren Vergabestellen, die oftmals personell gar nicht so aufgestellt sind, dass sie in diesem Umfang da Vorarbeiten leisten können. Und allein das Lesen und Verstehen dieser Regelung, das erfordert aus meiner Sicht wirklich vertiefte Kenntnisse des Vergaberechts. Und dann muss ich sagen, ich finde die Formulierungen so schwierig. Also wenn ich mir die Absätze 2 und 3 anschaue, da geht's im Grunde ja zunächst mal um eine Begriffsdefinition. Da will man erklären, was heißt denn umweltbezogen? Wann ist ein Kriterium umweltbezogen? Dann kommt aber da keine Definition, mit der ich arbeiten kann, sondern es kommt eine insbesondere Aufzählung. Das zu verstehen, das in die Praxis umzusetzen, das ist in einer kleineren Vergabestelle, wo es sehr schnell gehen muss, wo einzelne Mitarbeiter für unterschiedliche Bereiche zuständig sind, wo ich vielleicht gar nicht den Spezialisten habe jetzt für diese Art von Bauvergaben, wo ich zentrale Vergabestellen habe, die alles vergeben müssen. Die müssen auch Lieferleistungen oder Dienstleistungen vergeben. Die haben nicht die Zeit, sich da so tief einzuarbeiten. Die haben vielleicht auch nicht die Zeit, sich mit irgendwelchen Sonderschulungen da vorher irgendwo bespielen zu lassen. Also das ist aus meiner Sicht zu viel verlangt. Und das klingt auch auf den ersten Blick sehr sperrig. Und das ist auch was, wo viele vielleicht erstmal davor zurückschrecken werden. Ich bin mir natürlich sicher, mit der Zeit wird sich das einspielen. Mit der Zeit wird man da auch eine gewisse Routine entwickeln. Klar, das wird passieren. Aber es ist zunächst mal wieder eine große Herausforderung. Es führt zu mehr Arbeit, zu mehr Aufwand. Und das in einer im kommunalen Bereich ohnehin aus meiner Sicht sehr überlasteten Situation. Das Personal muss immer mehr auf irgendwelche Regelungen achten, die es früher nicht gab. Das Personal wird nicht mehr, es wird eher weniger. Die Anforderungen werden immer höher. Also ich höre jetzt schon sozusagen den Aufschrei, der durch die Kommunen geht, wenn sie mal verpflichtet sind, dieses Gesetz, wenn es denn so in diesem Wortlaut auch wirklich umgesetzt wird, anwenden zu müssen.
Kurze Frage, Roman, an dich. Wenn man so ein bisschen quer reinschaut, du hast gerade gesagt, das ist eine Sollbestimmung. Im Absatz 4 kommt dann eine Regelung, dass ja bei dieser Umsetzung in der Verordnung, die nach Absatz 5 noch angedacht ist, das dann vielleicht sogar zu einem Muss wird. Was glaubst du, was das langfristig heißen wird? Ist dieser Entwurf für die Verordnung schon da? Kann das bedeuten, dass in einem großen Umfang das, was jetzt erstmal als Soll vermeintlich noch, ja, wenn überhaupt, wenn man Soll bedeutet ja im Regelfall auch, dass ich es eigentlich tun sollte, müsste, wenn ich keine anderweitigen Gründe habe. Es ist ja nicht ein Dürfen, sondern mehr. Aber wenn es dann sogar ein Muss wird, wird es für die Vergabestelle natürlich ein noch konkreterer Vorgang, dass ich diese Kriterien verwenden muss. Kann man da schon was absehen oder ist es wirklich, ich habe jetzt nur auch mal drüber geguckt, es wirkt ja schon sehr verschachtelt, auf den ersten Blick nicht wirklich erkennbar, wo es hingeht.
Ja, das ist auch so ein bisschen das, was mich daran stört. Man muss ziemlich springen, um diese Norm überhaupt zu verstehen und dann braucht man auch den Entwurf der allgemeinen Verwaltungsvorschrift nach Absatz 5, dass man überhaupt weiß, welche Leistungen dann quasi eingeschaltet werden, bei denen dann zwingend solche Kriterien erforderlich sind. Ich nenne jetzt mal Beispiele. Eine der Leistungen, die jetzt in dem Entwurf ist, für Leistungen, bei denen soziale Kriterien eine besonders große Rolle spielen, sind Bananen. Und da sieht man auch gleich wieder, was der Hintergrund ist. Natürlich, das sind Leistungen, Kakaoprodukte, Kaffee. Das sind Leistungen, die kommen aus Gegenden, in denen Arbeitsschutzstandards nach unserer Vorstellung überhaupt keine Rolle spielen. Oder weitgehend keine Rolle spielen, jedenfalls nicht in dem gesetzlichen Maße. Und das sind Bereiche, in denen sollen dann Vergabestellen Also so wird es die Intention des Gesetzes und des Verordnungsgebers, beziehungsweise des, ja, des BMWK sein, auf Fairtrade-Logos setzen. Dass man weiß, das kommt aus kinderarbeitsfreien, nachhaltigen Plantagen, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das so verständlich ist, dass für eine Vergabestelle sich das auf den ersten Blick erschließt. Denn wenn ich mir jetzt das überlege, ich lese den 120a Absatz 1, da steht erstmal, ja gut, da werden solche Aspekte berücksichtigt und da kann ich abwägen. Und dann lese ich den letzten Satz, die Kriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und zu dessen Wert und konkreten Beschaffungszielen verhältnismäßig sein. Da könnte ich ja auch sagen, naja, also mir da jetzt groß Gedanken zu machen über den dreimal so teuren Fairtrade-Kaffee im Vergleich zum normalen, das ist vielleicht nicht mehr verhältnismäßig. Und dann müsste ich aber weiterlesen und müsste mir Gedanken machen, weil der Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 5 über die allgemeine Verwaltungsvorschrift schaltet das Ganze wieder scharf und dann wird es doch wieder zwingend, weil es Kaffee ist. Wenn es aber Tee ist, weiß ich gar nicht auswendig, muss ich in den Entwurf reinschauen, ob es da die gleiche Rolle spielt. Bei Kakao wieder schon, weiß ich jetzt zufällig auswendig. Also es wird unübersichtlich. Bei Bananen ja, bei Mangos nein. Ich weiß nicht, ob Mangos per se nachhaltiger sind. Und dann stelle ich mir aber auch wieder die Frage, wer beschafft denn für über 200.000 Euro Bananen?
Ich glaube, da sind wir wieder an einem anderen Kernpunkt, der bei solchen Reformen auch immer ganz wichtig ist zu betrachten, wenn wir jetzt hier über Baurecht sprechen, im Vergaberecht ja ganz besonders, dass wir das zwar als Mittelpunkt unseres Vergabewesens sehen, wir im Großen und Ganzen aber eigentlich eine Nische sind. Also wenn über Vergaberecht bundesweit gesprochen wird, dann hat man eher im Blick, dass, und jetzt sind wir wieder bei den Lebensmitteln, dass Kantinen bestückt werden, dass Busse Kinder früh in die Schule fahren müssen, dass Behörden Papier brauchen, Seife in den Toiletten und. Und das sind ja die Beschaffungsgegenstände, die eigentlich die Masse der Vergaben ausmachen. Und wir dann mit unserer sehr speziellen Blickrichtung des Baus kommen. Da können wir jetzt hier schon mal froh sein, dass der 97 Absatz 4 es reingeschafft hat. Aber an vielen anderen Stellen sind wir sicherlich dann auch, ja, sage ich mal, ein Mitläufer bei dieser Thematik, wobei man dann auch die Frage aufwerfen muss, was bedeuten diese Vorgaben jetzt für unsere Bauprodukte und für unsere Ausschreibung? Und da wird sicherlich auch spannend werden zu sehen, wie die Auswirkungen sind. Aber man hört ja jetzt schon durch, es wird sicherlich nicht nur ein paar Tage, sondern eher ein paar Wochen dauern, bis wirklich ein Überblick reinkommt, was denn dieser Entwurf in jeder Konsequenz bedeutet. Ich würde gerne eine Frage nochmal stellen. Du hast es jetzt ein paar Mal schon angedeutet, denn wir haben es ja immer in den Konjunktiv gestellt. Wenn es denn dann kommt und wie es jetzt weitergeht, es ist ja bislang nur ein Referentenentwurf, der da ist. Wie schätzen wir denn die Chancen ein, dass es tatsächlich Gesetz wird und an welchen Hürden hängt es denn im Moment?
Also ich schaue jetzt mal in den Kalender und stell fest, dass wir bis zum eigentlich kritischen Punkt der Bundestagswahl nächsten Jahres kein Jahr mehr Zeit haben. Kritischer Punkt, weil es einen Grundsatz parlamentarischer Gepflogenheiten gibt, dass Gesetzesvorhaben nach einer Bundestagswahl quasi wieder auf Null gesetzt werden. Alles, was in einer Legislatur nicht beschlossen ist, wird nicht vererbt, sondern findet nicht mehr statt. Man fängt wieder bei Null an, damit niemand die Gesetze seines Vorgängers, die halbfertigen, erben muss. Und wir sind jetzt wirklich in einem sehr, sehr frühen Stand. Also wir sind in einem Stadium, da ist mal eine Idee geschrieben, ein Referentenentwurf. Der ist jetzt verteilt an andere Ressorts. Wir wissen alle, wir haben keine Alleinregierung in Berlin, sondern wir haben eine vielleicht an manchen Stellen komplizierte Koalition aus drei Parteien, wovon eine das jetzt geprägt hat, sehr stark, da wird sicherlich auch Vorabstimmungen gegeben haben, was reinkommt und was nicht reinkommt, wo aber jetzt zwei weitere Koalitionäre, und zwar die FDP und die SPD, dazu noch, ich sag mal, ihre Aspekte einbringen können. Und das heißt also jetzt für den ersten Schritt, als nächstes brauchen wir einen Beschluss der Bundesregierung. Und da glaube ich jetzt nicht, dass das eine Sache von ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen ist. Da wird die Diskussion sicherlich hitzig. Ich habe schon gehört, dass aus Richtung der FDP man den Entwurf jetzt nicht verteufelt, aber er könnte weitergehen. So habe ich das verstanden, was ein bisschen in der Presse gemunkelt wurde. Und wenn wir dann diesen Entwurf haben, dann geht es erstmal in den Bundestag. Und wir wissen alle, wie das läuft. Erste Lesung, Verweisung in einen Ausschuss. Der Ausschuss wird wieder einige Zeit darüber brüten. Dann wird es irgendeine Beschlussempfehlung geben. Oder es wird noch ein beratender Ausschuss hinzugezogen, was beim Gesetzespaket dieser Größe gar nicht unwahrscheinlich ist. Da denke ich an Wirtschaft und Haushalt. Und dann haben wir ja vielleicht irgendwann mal einen Beschluss des Bundestags. Jetzt ist es aber ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Beschluss des Bundesrates. Und da sieht es ja nicht rosiger aus. Da haben wir auch einen bunten Strauß an Landesvertretern, an Landesregierungen, die ja jetzt schon sich an der einen oder anderen Stelle überholen mit Erleichterungen im Vergaberecht. Und dieses gesamte Paket besteht ja nicht nur, ich habe es erwähnt, nicht nur aus dem GWB, sondern es gibt ja auch einen Entwurf zu einer Unterschwellenvergabeordnung, die sich weit ändert. Oder was heißt weit ändert, die sich an vielen Stellen auch ändert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass allein die Unterschwellenvergabeordnung dazu führt, dass man zwischen den Bundesländern erst einmal auf sehr verschiedenen Positionen beharren wird. Die gehen zwischen, es geht nicht weit genug, bis hin, es geht zu weit. Und manche werden vielleicht sagen, na ja, kann ich mit leben. Und allein diese Diskussion wird sehr viel Zeit kosten, fürchte ich. Und das, glaube ich, birgt das Risiko, dass dieses Gesetzesvorhaben, dass dieser Gesetzesentwurf auf jeden Fall, wie soll ich sagen, keinen Tag später hätte kommen dürfen. Ich halte es aufgrund der politischen Lage zumindest für gefährlich oder zumindest für nicht sicher, dass dieser Entwurf in der Zeit noch kommen wird.
Also noch sehr viele Unsicherheiten, sowohl was den zeitlichen Ablauf betrifft, als auch was die Inhalte betrifft. Auch gerade die Inhalte konnten wir heute nur ganz grob mal skizzieren. Wir sind selber noch nicht in jedes Detail dieses Referentenentwurfs natürlich jetzt irgendwie eingelesen. Das heißt, wir werden uns sicherlich noch mit dem ein oder anderen Thema in der nächsten Zeit befassen. Die Zeit dafür haben wir sicherlich noch, weil die Umsetzung, wie gesagt, noch einiges auf sich warten lassen wird. Wenn Sie schon irgendwelche Themen aus diesem Referentenentwurf gefunden haben, Fragen dazu haben, wenn Sie was dazu beschäftigt, dann gerne an uns per E-Mail Ihre Fragen, Ihre Themen schicken an die Adresse podcast@bau-vergabe-recht.de. Wir versuchen dann auch diese Themen in unseren nächsten Folgen immer mal wieder aufzugreifen. Einen Beitrag und eine Synopse zu diesem Thema finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Das war's für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.